Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie heute wieder mit uns dabei sind. Jeweils am Dienstag widmen wir uns in der Katechismus-Sendung dem zweiten großen Teil des Katechismus, in dem es um die Feier des christlichen Mysteriums geht. Gemeinsam mit Dekan Ludwig Schwind aus Usberg-Mindelzell betrachten wir dann die sieben Sakramente. Ich darf auch Herrn Dekan Schwind heute wieder begrüßen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Dekan Schwind, wir haben bereits die Sakramente betrachtet, sind angelangt bei der Krankensalbung, wo wir auch heute dann weitermachen, wenn wir uns die Frage stellen, wer empfängt und wer spendet die Krankensalbung. Den ersten Teil von diesem Kapitel haben wir bereits behandelt, in dem es um die Grundlagen der Krankensalbung in der Heilsökonomie geht. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, wo wir da stehen geblieben sind, wo wir heute wieder ansetzen sozusagen?
Ja, wir haben davon gesprochen, dass Jesus ganz besonders seine Zuwendung den Kranken geschenkt hat und deshalb auch dieses Sakrament eingesetzt hat. Er hat die Jünger hinausgeschickt, dass sie die Kranken mit Öl salben und dass sie sie aufrichten und dass sie wieder gesund werden. Und diesen Auftrag haben wir bis zum heutigen Tag. Die Priester sind in besonderer Weise dazu aufgerufen. Der Apostel Jakobus, der schreibt, ja, ist einer von euch krank, dann rufe er die Presbyter zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben, so steht es im Jakobusbrief. Und das wird bei jeder Krankensalbung auch gebetet. Da wird es auch daran erinnert, dass dies der Auftrag ist. Und so wird durch Handauflegung und die Salbung dieses Sakrament gespendet.
Und heute machen wir weiter beim Punkt 2, wer empfängt und wer spendet die Krankensalbung. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann finden Sie diesen Punkt auf der Seite 410. Wir machen dann weiter mit dem Absatz 1514. Dort heißt es, im Falle schwerer Erkrankung. Die Krankensalbung ist nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster Lebensgefahr befinden. Daher ist der rechte Augenblick für ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten.
Also hier ist klar ausgesagt, wann dieses Sakrament gespendet werden soll. Es soll gespendet werden, wenn Krankheit, schwere Krankheit einen Menschen heimsucht. Da stärkt es den. Man sollte auch daran denken, bei Menschen, die gebrechlich sind, wo das Herz nicht mehr recht arbeitet, wo man damit rechnen muss, dass es oft einen schnellen Tod geben kann im Alter, dass man da auch das Sakrament der Krankensalbung spendet. Viele Pfarreien tun das ja auch in einem gemeinschaftlichen Gottesdienst, bei alten Nachmittagen, und spenden da denen, die schon alt und gebrechlich sind, dieses Sakrament, soweit sie das wünschen. Und wie gesagt, wenn jemand sich in Lebensgefahr befindet, und das kann natürlich in jedem Lebensalter der Fall sein, wir denken daran, dass heute oft schon sehr junge Menschen durch Tumore, durch Krebs heimgesucht werden, und da ist es sehr ratsam, das Sakrament der Krankensalbung zu spenden.
Wenn ein Kranker, der die Salbung empfangen hat, wieder gesund wird, kann er, falls er wiederum schwer erkrankt, dieses Sakrament von neuem empfangen. Im Laufe der gleichen Krankheit darf dieses Sakrament wiederholt werden, wenn der Zustand sich verschlimmert. Es ist angebracht, die Krankensalbung zu empfangen, wenn man vor einer schweren Operation steht. Das Gleiche gilt für Betagte, deren Kräfte zu versagen beginnen.
Also man kann dieses Sakrament mehrfach empfangen. Es ist also nicht so wie beim Sakrament der Firmung, wie bei der heiligen Taufe, dass man dieses Sakrament nur einmal empfangen kann. Dieses Sakrament kann man immer wieder empfangen, wenn die Krankheit sich verschlimmert, wenn man gesund war oder gesund geworden ist und wieder von neuem in eine schwere Krankheit kommt. Auch bei der gleichen Krankheit kann dieses Sakrament immer wieder auch gespendet werden. Das sollte man auch nicht vergessen, dass dieses Sakrament immer wieder gespendet werden kann. Ja, allerdings soll man es nicht so machen, dass man alle 14 Tage dann den Priester ruft und sagt, ah, jetzt ist schon wieder ein kleines bisschen schlechter geworden, jetzt brauchen wir wieder die Krankensalbung. Also das sollte dann schon auch in einem gebührenden Abstand sein. Aber wie gesagt, wenn jetzt einer nahezu gesund wäre und dann verschlimmert sich auf einmal der Zustand wieder, dann kann man dieses Sakrament schon wieder von neuem spenden.
Herr Dekank, ich finde, es ist jetzt immer wieder von schwerer Krankheit und schweren Operationen die Rede. Wonach misst sich denn diese Schwere? Gehört zum Beispiel, wenn ich ein chronisches Leiden habe, das jetzt vielleicht nicht lebensgefährlich ist, aber das mich doch als in meinem Menschsein, in meinem Leben beeinträchtigt, kann ich auch dort die Krankensalbung erbitten?
Und das müssen wir jetzt im Einzelfall prüfen, wo das der Fall wäre. Ich meine, wenn eine Krankheit, sagen wir schon, so ist, dass sie einen tödlichen Ausgang mit dabei sein könnte, dann würde ich schon sagen, aber wenn einer einen dauerhaften Husten hat oder so, dann kann man ja nicht gerade das Sakrament der Krankensalbung spenden.
Und wie ist es mit der Lebensgefahr? Da gibt es ja auch praktische Umstände, wo man sagen muss, da liegt jetzt jemand da, er kann sich selber nicht mehr äußern. Mir als Angehörigem ist es aber wichtig, dass dieser die Krankensalbung empfängt. Darf ich da über den Kopf hinweg entscheiden oder muss da eigentlich klar sein, dass wenn er bei Bewusstsein wäre, er die Krankensalbung wünschen würde?
Ja, also da kann man in der Regel ja nicht viel umeinander fragen, sondern die Angehörigen sollten dann schon so viel sein, dass sie dem Priester sagen, bitte kommen Sie doch und spenden Sie unserem Vater dieses Sakrament. Es ist ein Sakrament, das dem Menschen hilft. Also das meine ich schon, auch wenn man jetzt nicht unbedingt abfragen kann, ob der das jetzt so gewollt hat. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich jemand die Krankensalbung gespendet habe und nachher hat eins von den Angehörigen gesagt, ja, er hätte es eigentlich haben wollen, dass er dabei bei Bewusstsein ist. Er ist dann auch wieder zu Bewusstsein gekommen, aber ich habe gedacht, ich kann jetzt doch nicht so lange warten, bis der jetzt nochmal Ja sagt dazu, sondern ich gebe es ihm jetzt und im Vertrauen auf den Beistand Gottes und dann wird es auch wieder werden. Also das kann man nicht immer alles so absehen. Und
da muss man einfach auch vielleicht den Hausverstand walten lassen oder das Gefühl vielleicht auch, was jetzt gerade ja das Bedürfnis ist.
Ja, also wenn man den Eindruck hat, es ist wichtig und es ist notwendig, dann sollte man das schon auch tun. Und wie gesagt, auch wenn jetzt die Angehörigen jetzt nicht unbedingt da sagen, wir möchten das gerne, wenn ich ins Krankenhaus komme und ich sehe, der Fall ist ernst und ich kenne die Leute auch von der Pfarrei und dann werde ich ihm das Sakrament spenden und teile das dann anschließend den Angehörigen mit und sage denen, ich habe jetzt dem Vater die Krankensalbung gespendet, jetzt wollen wir halt hoffen und bitten, dass recht wird. Das ist ja immer auch die Bitte, dass jemand sich in den Willen Gottes ergeben kann. Also wir dürfen das nicht bloß auf Gesundheit hinsehen. Es gibt ja mehr als unsere Gesundheit. Es gibt ja die Ewigkeit.
Also die primäre Wirkung der Krankensalbung ist jetzt nicht die Heilung von der körperlichen Krankheit, sondern einfach auch die Stärkung.
Ja, eben. Und natürlich vielfach gibt es auch wieder eine Gesundung oder eine Linderung und so weiter. Gibt es natürlich schon. Aber das kann natürlich auch so gehen, man spendet jemand die Krankensalbung und er hat zum Beispiel einen Schlaganfall und wird dann jahrelang ein Pflegefall. Gell? Das müssen wir dann auch annehmen.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Punkt 1516. Dort heißt es, nur Priester, Bischöfe und Presbyter sind die Spender der Krankensalbung. Die Seelsorger haben die Pflicht, die Gläubigen über die heilsamen Wirkungen dieses Sakramentes zu unterrichten. Die Gläubigen sollen die Kranken ermutigen, nach dem Priester zu rufen, um dieses Sakrament zu empfangen. Die Kranken sollen sich darauf vorbereiten, es in guter innerer Verfassung anzunehmen. Ihre Seelsorger und die ganze Pfarrgemeinde sollen Ihnen dabei helfen und Sie besonders mit Gebet und brüderlicher Aufmerksamkeit begleiten.
Also die Spendung dieses Sakramentes ist den Priestern vorbehalten. Natürlich auch Bischöfe können dieses Sakrament spenden, sind ja auch geweihte Priester, aber das ist eine Aufgabe der Priester. Und ein Priester, der muss auch kommen, wenn man ihn ruft. Nur sind unsere Gläubigen inzwischen so schüchtern geworden, dass sie einen also kaum mehr zu holen trauen, wenn es zum Beispiel Nacht ist. Man holt ja auch einen Arzt nachts, wenn ein Notfall eintritt, wenn der Vater einen Herzinfarkt hat oder was, dann macht man die ganze Welt mobil. Aber dass man den Pfarrer holt, an das denkt man zuletzt. Vielleicht denkt man auch, dass er ja nicht verschrickt, das könnte ernst sein. Ja, also man sollte da schon den Priester auch holen. Man sollte da den Gläubigen auch Mut machen. Und natürlich, wir Priester müssen uns auch auf den Weg machen. Das ist das andere. Heute gerade mit der Notfallseelsorge, da ist man ja auch immer gerufen, wenn jemand verunglückt, dass man da kommt. Wir erleben dann ja oft, dass die medizinischen Dinge, die sind viel wichtiger als diese übernatürlichen Dinge. Das wird oft viel zu wenig geachtet, wie wichtig das aber ist, wie notwendig, wie heilsnotwendig es sein kann. Mhm. Und da müsste man schon immer wieder auch in Predigten auch mal darauf hinweisen, wie wichtig dieses Sakrament ist, oder im Pfarrbrief wieder mal darauf hinweisen, dass Krankensalbung schon eine wichtige Sache ist. Und man darf das nicht so vernachlässigen. Auch in den Krankenhäusern, also da muss ich sagen, bei uns in der Gegend, da sind die Krankenschwestern schon sehr aufmerksam und rufen einen Priester, wenn sie sehen, es ist ernst. Oder wenn ich komme jeden Montag ins Krankenhaus, dann sagt man mir auf der Station schon, schauen Sie nach dem und vielleicht könnten Sie dem die Krankensalbung geben.
Mhm. Herr Dekan-Geschwind, Sie sind ja in der Seelsorge tätig und auch draußen im seelsorglichen Dienst. Es gibt jetzt so Sakramente, zum Beispiel die Beichte, die einfach in einer bestimmten Zeit so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Können Sie das bei der Krankensalbung auch beobachten oder dass da irgendwo eine Scheu ist, eben noch durch den Begriff der letzten Ölung, dass man denkt, ach, es geht doch noch nicht zu Ende, das brauche ich nicht? Oder ist die Krankensalbung nach wie vor sehr gebräuchlich?
Also bei uns schon. Bei uns schon. Und es wird auch in den Anzeigen häufig, kann man lesen, wir danken ganz besonders auch dem Herrn Pfarrer sowieso, der unserem Vater noch die Krankensalbung gespendet hat. Mhm. Also daraus kann man dann auch sehen, dass die Gläubigen das auch schätzen.
Dass es doch noch ein Bedürfnis ist und auch nicht in Vergessenheit geraten, zum Glück. Nun, der Katechismus stellt sich als nächstes die Frage, wie wird die Krankensalbung gefeiert? Wie alle Sakramente ist die Krankensalbung eine liturgische und gemeinschaftliche Feier, ob sie nun zu Hause, im Spital oder in der Kirche stattfindet, ob für einen einzigen Kranken oder für eine ganze Gruppe von Kranken. Es ist sehr passend, dass sie innerhalb der Eucharistiefeier, des Gedächtnisses des Pascha des Herrn, gefeiert wird. Falls die Umstände es nahelegen, kann der Krankensalbung das Bußsakrament vorausgehen und das Sakrament der Eucharistie folgen. Als Sakrament des Pascha Christi sollte die Eucharistie stets das letzte Sakrament auf der irdischen Pilgerschaft sein, die Wegzehrung für den Übergang in das ewige Leben.
Ja, da sollte, muss man da schon sagen, denn gerade wenn jemand natürlich schon sehr gebrechlich ist und so weiter, geht es ja oft mit dem Schlucken gar nicht mehr so gut. Und solche Dinge, das muss man also auch bedenken. Es ist gar nicht immer so einfach, das Sakrament der Heiligen Kommunion, die Wegzehrung zu spenden. Das, oder dann sind Brechreize da. Dann, das ist also gar nicht so einfach. Und auch mit dem Beichten, da kommt es jetzt darauf an, wie jemand noch beieinander ist. Wenn jemand natürlich noch recht gut beieinander ist, dann kann er auch beichten und kann nochmal sein Leben sozusagen Revue passieren lassen. Aber das ist ja auch sehr unterschiedlich. wenn man schwer krank ist, dann hat man vielleicht Fieber, dann sind verschiedene Dinge, dann hört man vielleicht auch nicht mehr gut. Also das muss man dann im Einzelfall, muss der Priester im Einzelfall sehen, wie weit ist es möglich. Aber natürlich, wenn das bei jemand möglich ist, wird man das auch tun. Und dann natürlich ist es sehr schön, wenn das in einer großen Feier gemacht werden kann innerhalb eines Gottesdienstes. Aber häufig erleben wir ja das, dass wir also im Krankenhaus, dass da vielleicht nur die nächsten Angehörigen dann da sind und wo man dann eben miteinander betet und dann der Mutter oder dem Vater noch dieses Sakrament spendet oder einem Angehörigen.
Wort und Sakrament bilden ein unzertrennliches Ganzes. Der Wortgottesdienst, dem ein Bußakt vorausgeht, eröffnet die Feier. Die Worte Christi und das Zeugnis der Apostel beleben den Glauben des Kranken und der Gemeinde, der vom Herrn die Kraft seines Geistes erbittet.
Ja, also es geht immer ein Bußakt voraus, was ja auch nicht vergessen werden darf. Da kann auch der vollkommene Ablass gespendet werden im Angesicht des Todes. Also wenn jemand schwer krank ist und man sieht, es geht auf das Ende zu, da ist also im Zusammenhang mit dem Bußakt, wenn der jetzt also nicht mehr beichten kann, da tut man noch Reue und Leid erwecken und dann kann man da die besondere Lossprechungsformel dann auch verwenden. Was natürlich auch immer dazu gehört, das ist eine Lesung der Heiligen Schrift, also aus dem Evangelium wird dann vorgelesen und da können natürlich viele das vielleicht nicht mehr ganz so mitbekommen, aber das wissen wir ja gar nicht, was der einzelne Schwerkranke noch mitbekommt. Wir wissen das ja von solchen, die dann auch wieder gesund worden sind, dass sie jedes Wort verstanden haben, dass sie auch was die Ärzte zueinander gesagt haben. Und ich weiß nicht, irgendein bekannter Schauspieler oder was hat in einem Interview gesagt, er hat also als junger Mann ist also todkrank dargelegen und da hat man ihm die Krankensalbung gespendet und er hat es als so tröstlich empfunden und er kann gar nicht dankbar genug sein und er ist dann wieder gesund geworden. Aber wie gesagt, das ist ja sehr unterschiedlich und wir hören also das Zeugnis der Apostel, die beleben den Glauben des Kranken. Das ist ja sehr wichtig, dass der Glaube gestärkt wird. Mhm. Im Evangelium hören wir ja immer, dein Glaube hat dir geholfen. Also der Glaube soll gestärkt werden. Und der Glaube, dass der Herr es recht macht.
Die Feier des Sakramentes besteht hauptsächlich aus folgenden Elementen. Die Presbyter der Kirche, wie es im Jakobusbrief heißt, legen den Kranken schweigend die Hände auf. Im Glauben der Kirche beten sie für die Kranken. Dies ist die Epiklese dieses Sakramentes. Anschließend nehmen sie mit dem Öl, das wenn möglich vom Bischof geweiht ist, die Salbung vor. Diese liturgischen Handlungen weisen darauf hin, welche Gnade das Sakrament den Kranken vermittelt.
Die Handauflegung ist etwas sehr Wesentliches bei der Spendung dieses Sakramentes. Das darf man also nicht unterschätzen, die Handauflegung. Jesus legt immer wieder den Kranken die Hände auf. Und so macht es der Priester auch, wenn er einem Kranken die Krankensalbung spendet. Er legt ihm die Hand auf. Und da geht natürlich schon auch eine Kraft auf. Das sollte man nicht unterschätzen. Und da betet man dann für den Kranken. Das heißt, dies ist die Epiklese dieses Sakramentes. Epiklese, das kennen wir bei der heiligen Wandlung, wo also in besonderer Weise der Geist Gottes auch herabgerufen wird.
Herr Dekank Schwind, gibt es da ein ganz bestimmtes Gebet, das der Priester betet, wenn er die Hände auflegt? Oder Nein. Ist es ein frei formuliertes oder einfach ein stilles?
Schweigend legt er die Hand auf. Da lässt er den Herrn wirken.
Mhm. Und schweigend. Und dann heißt es ja, im Glauben der Kirche beten sie für die Kranken. Und da ist aber freigestellt, was der Priester jeweils betet.
Ja, da sind gewisse Gebete auch vorgesehen. Das ist so eine Art Fürbitten, die da gebetet werden. Und dann heißt es aber da, nehmen Sie mit dem Öl, das, wenn möglich, vom Bischof geweiht ist. Normalerweise ist es immer vom Bischof geweiht. Das wird ja in der Karwoche, in der sogenannten Krisammesse, werden die heiligen Öle geweiht, darunter auch das Krankenöl. Es gibt ja drei Arten von Öle, die dem Priester zur Verfügung stehen. Das ist zum einen das Krisam, das benötigt er bei der heiligen Taufe, das wird benötigt bei der heiligen Firmung, das wird natürlich auch benötigt bei der Priesterweihe, bei der Bischofsweihe. Und dann das Oleum Infirmorum, das ist das Krankenöl, und das Oleum Catechumenorum, das Katechumenenöl, das bei der heiligen Taufe verwendet wird. Bei der heiligen Taufe wird ja der Täufling auf die Brust mit Katechumenenöl gesalbt.
Und das heißt ja, wenn möglich vom Bischof, das heißt im Notfall, also im äußersten Notfall, dürfte auch ein Priester das Öl selber noch weihen.
Ja, also ob er da gerade ein Olivenöl gerade parat hat, da bin ich im Zweifel.
Also es müsste ein Olivenöl sein.
Ja, in der Regel nennt man da Olivenöl.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Punkt 4, die Wirkungen der Feier der Krankensalbung. Liebe Zuhörer, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind in der Katechismus-Sendung. Wir betrachten die Krankensalbung, kommen jetzt eben zu den Wirkungen der Feier der Krankensalbung. Sie finden diesen Punkt auf der Seite 411 im Katechismus. Eine besondere Gabe des Heiligen Geistes. Die erste Gnade des Sakramentes ist eine Stärkung, Beruhigung und Ermutigung, um die mit einer schweren Krankheit oder mit Altersschwäche gegebenen Schwierigkeiten zu überwinden. Diese Gnade ist eine Gabe des Heiligen Geistes, der das Vertrauen auf Gott und den Glauben an ihn erneuert und gegen die Versuchungen des bösen Feindes stärkt, gegen die Versuchung von Entmutigung und Todesangst. Dieser Beistand des Herrn durch die Kraft seines Geistes will den Kranken zur Heilung der Seele führen, aber auch zur Heilung des Leibes, wenn das im Willen Gottes liegt. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben.
Hier wird ganz besonders darauf hingewiesen, welche Kraft eben vom Geist Gottes auch ausgeht, dass der da auch eine Rolle spielt, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn, der dieses Sakrament einsetzt, den Willen des Vaters, den wir da annehmen, und der Geist Gottes, der uns hilft, den Willen des Vaters anzunehmen. Stärkung, Beruhigung, Ermutigung. Die Gaben des Heiligen Geistes, die wir in der Fülle in der heiligen Firmung empfangen haben, sie kommen da wieder von Neuem zum Tragen und haben ihre große Bedeutung, sodass wir dann eben bereit sind, auch all das anzunehmen, was Gott mit uns vorhat. Eine Gabe des Heiligen Geistes, Vertrauen auf Gott, der Glaube gegen Versuchung. Der böse Feind, der ist ja immer auch da. Der will ja uns immer wegziehen von Gott und von der Liebe Gottes. Wir werden gestärkt gegen die Versuchungen und vor allen Dingen natürlich unsere Ängste sollen uns genommen werden. Denn das wäre gar nicht natürlich, wenn wir keine Ängste hätten, wenn das auf uns zukommt. Das ist etwas ganz Normales und wir erleben das ja bei Jesus, dass er wirklich in die äußerste Angst geraten ist. Aber durch das, dass Jesus in diese äußerste Angst geraten ist, da hilft er uns auch, unsere Ängste zu bewältigen.
Herr Dickang-Schwind, hier heißt es auch, dass die Heilung des Leibes, wenn das im Willen Gottes liegt, jetzt könnte man das ein bisschen falsch verstehen, vielleicht auch nämlich, dass Gott nicht unsere Heilung will. Aber es ist doch immer der Wille Gottes, dass wir heil sind.
Ja, man denkt hier jetzt zunächst einmal an die Heilung des Leibes. Das müssen wir so annehmen, wie es der liebe Gott uns schenkt und schickt. Das wissen wir ja nie, für was es gut ist. Hinterher können wir vielleicht nachher sagen, so und so war es jetzt recht und war es gut. Aber das können wir ja nicht so sagen. Wir müssen uns da schon wirklich ganz in Gottes gute Hände geben. Wie er es macht, ist recht, so müssen wir sagen.
Also einfach Vertrauen, der Wille Gottes ist das Beste, was mir geschehen kann, ob das nun jetzt eben die Krankheit ist oder die Heilung.
Ja, und es ist für die Angehörigen auch so, dass sie das annehmen können. Es ist manchmal sehr, sehr schwer. Also das müssen wir schon auch sagen. Der Kranke kann es vielleicht manchmal leichter annehmen als die Angehörigen. Wissen Sie, wenn Sie jemanden über Jahre pflegen müssen, das kostet schon viel Kraft. Das kostet, in jeder Richtung sind wir da gefordert, wenn so etwas von uns erwartet wird.
Da müsste es fast noch ein Sakrament zur Aufrichtung jener geben, die sozusagen die Kranken pflegen, denen das auch Kraft kostet.
Ja, und wir sollten auch in unseren Fürbitten bei den Gottesdiensten immer auch an die denken, die Kranken pflegen. Das kostet schon Kraft. Und wir sagen ja nicht umsonst, manchmal geht der andere halb mit. Ja, weil das den Menschen ganz, ganz fordert, auch in seiner Liebe. Und ist ja schön, gell, ist ja großartig, wenn Menschen einander so helfen können. Und manche wachsen über sich selber hinaus. Manche sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das fertig bringe. Und sie haben es fertig gebracht. Und da muss man dann auch wieder sagen, mit der Gnade Gottes. Mit der Gnade Gottes kann man viel.
Die auch jenen geschenkt ist, die Kranken dann pflegen. Weiter geht es nun mit dem Punkt 1521, in dem heißt es, die Vereinigung mit dem Leiden Christi. Durch die Gnade dieses Sakramentes erhält der Kranke die Kraft und die Gabe, sich mit dem Leiden des Herrn noch inniger zu vereinen. Er wird gewissermaßen dazu geweiht, durch die Gleichgestaltung mit dem erlösenden Leiden des Heilands Frucht zu tragen. Das Leiden, Folge der Erbsünde, erhält einen neuen Sinn. Es wird zur Teilnahme am Heilswerk Jesu.
Das unterschätzen wir ja auch völlig, dass Leiden einen Sinn hat. Angenommenes Leiden. Nicht Leiden, gegen das wir ständig murren und wo wir uns ständig aufbäumen, sondern wenn wir es annehmen, wenn wir es wirklich hineingeben. Früher hat man gesagt, man opfert etwas auf. Und das ist sehr sinnvoll. Der Bischof Josef Kumpfmüller von Augsburg hat das Wort geprägt, arbeiten ist gut, beten ist besser, leiden ist am besten. Und da steckt schon was drin, dass wenn das Leid angenommen wird, wenn das Kreuz angenommen wird, da wächst etwas Großes und wir können sie an den Heiligen sehen. Da können wir ja unglaublich viele gute Beispiele haben, die ihr Leiden wirklich getragen haben, es aufgeopfert haben. Beim heiligen Franz von Assisi, da sehen wir ja immer nur den frohen, lustigen, sangesfreudigen, der den Vögeln predigt und wirklich den humorvollen, den Heiligen an der Krippe. Aber wir vergessen ganz, dass dieser Franz von Assisi auch ein großer Leidender war. Der hat sehr viel durchgemacht, hat ja am Ende seines Lebens fast nicht mehr sehen können, war von unglaublich vielen Schmerzen heimgesucht. Die Augenärzte, die haben ihn ja so geplagt, der war ja nie mehr ohne Schmerzen. Das ist etwas, was eigentlich uns gar nicht so bewusst ist. Er wollte ja schon in das Leiden Jesu hineingehen und er ist ja stigmatisiert dann gewesen. Ist übrigens der erste Heilige, von dem wir wissen, dass er die Wundmale Jesu getragen hat. Also er ist Jesus ganz gleichförmig geworden, aber auch im Leiden. Und so könnten wir auch eine ganze Reihe anderer Heiliger anführen, die viel durchmachen mussten in ihrem Leben, die viel zu tragen hatten, aber es in Geduld getragen haben, es aufgeopfert haben und eingegangen sind in das Leiden Christi.
Dadurch, dass sie sich aus freien Stücken mit dem Leiden und dem Tode Christi vereinigen, tragen die Kranken, die dieses Sakrament empfangen, zum Wohle des Gottesvolkes bei. Bei der Feier der Krankensalbung tritt die Kirche in der Gemeinschaft der Heiligen für den Kranken ein. Der Kranke hingegen trägt durch die Gnade des Sakramentes zur Heiligung der Kirche und zum Wohl aller Menschen bei, für die die Kirche leidet und sich durch Christus Gott dem Vater darbringt.
Hier haben wir also eine Wechselbeziehung, wird hier genannt, und es ist ja immer so, all unser Beten trägt Frucht und so trägt auch alles Leiden Frucht. Nur ist immer wichtig, dass wir auch beten, und nur wichtig ist, dass wir das Leid, das uns aufgegeben ist, dass wir das annehmen und tragen. Ja zum Willen Gottes sagen und immer wieder auch im Gebet Kraft holen und im Gebet die anderen mit hineinnehmen, die eben Schweres zu tragen haben. Und da gibt es ja auch nicht nur die körperlichen Leiden, da gibt es ja auch vielfache seelische Leiden, wo Menschen auch sehr, sehr viel durchmachen müssen.
Eine Vorbereitung auf die letzte Reise. Wenn schon das Sakrament der Krankensalbung denen gewährt wird, die an schweren Krankheiten und Schwächen leiden, dann erst recht denen, die im Begriff sind, aus diesem Leben zu scheiden, die sich schon am Ende des Lebens zu befinden scheinen. Deshalb wird es auch das Sakrament der Sterbenden genannt. Die Krankensalbung macht uns endgültig dem Tod und der Auferstehung Christi gleichförmig, was die Taufe schon begonnen hatte. Sie vollendet die heiligen Salbungen, die das ganze christliche Leben prägen. Die Salbung der Taufe hat uns das neue Leben eingegossen. Die der Firmung hat uns zum Kampf dieses Lebens gestärkt. Diese letzte Salbung versieht das Ende unseres irdischen Lebens gleichsam mit einem festen Wall im Blick auf die letzten Kämpfe vor dem Eintritt in das Haus des Vaters.
Also es ist sehr schön gesagt, was das Sakrament der Krankensalbung eben auch bedeutet. Es rüstet uns für den letzten Kampf. Es rüstet uns dafür, dass wir hinübergehen können in die Ewigkeit. Wir möchten ja gern unsere Kranken immer fest da behalten. Das ist manchmal auch ein Problem, dass wir sie nicht loslassen wollen. Wir meinen manchmal, dass es hier doch so schön ist, aber vergessen dabei, dass es im Himmel eigentlich sehr viel schöner ist. Und da merkt man schon, dass wir manchmal den Himmel etwas aus den Augen verloren haben. Und selbst wenn jemand jetzt nicht sofort in den Himmel kommt, aber er ist dann dem Himmel doch weit näher, als wir es sind. Also das ist etwas, glaube ich, wo uns in unserem Denken immer mehr abhanden zu drohen gerät. Wir wünschen auch, wenn wir zum Geburtstag, zum Namenstag gratulieren, hören Sie immer nur Hauptsache Gesundheit. Gesundheit ist das A und O. Und Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Früher hat man gesagt, ich wünsche dir Gottes Segen, Gesundheit, ein langes Leben und einmal den Himmel. Ja, den Himmel, den sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und da, bei diesem Sakrament, da geht's schon nicht nur um unsere irdische Befindlichkeit, sondern auch darum, dass wir bereit sind, hinüberzugehen in die Ewigkeit. Und zwar bereit. Früher hat man gebetet, bewahre uns vor einem jähen und unversehenen Tod. Heute sagt man, am besten ist ganz schnell im Schlaf, dass man gar nichts merkt. Und so ist das Beste. Ob es wirklich das Beste ist? Ob die damals vielleicht nicht doch mehr Recht hatten. Vor einem jähen und unversehenen Tod bewahre uns, o Herr.
Jetzt ist in diesem Abschnitt über die Salbung der Taufe, der Firmung und eben der Krankensalbung die Rede. Bei der Taufe wissen wir, sie ist heilsnotwendig. Wie ist es nun jetzt mit der Krankensalbung? Es gibt doch viele Menschen, die zwar getauft, gefirmt sind, aber eben diesen jähen Tod erleiden und nicht mehr die Krankensalbung empfangen können. Fehlt ihnen etwas Essentielles oder dürfen wir da auch einfach darauf vertrauen, der Herr ergänzt es und ja, wenn es gegangen wäre, hätten sie es ja empfangen.
Ja, ich meine, das muss man immer im Einzelfall, also das kann man nicht so sagen. Wissen Sie, wenn jemand jetzt immer ein Leben aus dem Glauben geführt hat und jetzt wirklich sehr plötzlich aus diesem Leben gerissen wird und gar keine Möglichkeit mehr auch bestanden hätte, dass er dieses Sakrament empfangen hätte können, dann dürfen wir schon davon ausgehen, dass das vom Herrn ergänzt wird. Mhm. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel schon lang krank wäre und man es immer versäumt hat, einen Priester auch zu rufen, mhm. weil der Priester weiß ja auch nicht alles. Mhm. Und schauen Sie, diese großen Pfarreien, die inzwischen von den Geistlichen zu betreuen sind und die wenigen Priester, die wir noch haben, die können das gar nicht alles wissen. Also man sollte dann vielleicht doch anrufen und sagen, kommen Sie doch zu unserem Vater und schauen Sie mal nach ihm. Vielleicht könnten Sie ihm auch die Sakramente spenden. Daraus ergibt sich ja oft dann eine Begegnung, die sich über längere Zeit hin erstreckt, wo der Priester dann auch immer wieder kommt und die Heilige Kommunion bringt, wo die Möglichkeit auch des Bußsakramentes besteht. Und dann eben sieht er schon, es ist jetzt wichtig und notwendig, ihm das Sakrament der Krankensalbung zu spenden. Und der Kranke wird es dankbar annehmen. Mhm. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass einer sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hätte. Mhm. Also dass einer sagt, also das ja nicht oder so. Mhm.
Also auch keine Scheu haben und vielleicht auch denken, lieber einmal zu früh als dann zu spät.
Ja, also man sollte den Priester schon rufen. Mhm. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da sind unsere Angehörigen ein bisschen, ja, ich will nicht sagen nachlässig, den Doktor holt man ja auch. Mhm. Ja, der kommt alle 14 Tage und schaut nach dem Kranken. Und warum soll nicht der Priester auch dem das gesagt werden, da ist jetzt einer bei uns krank, vielleicht könnten sie nach ihm schauen.
Mhm. Herr Dekangschwind, eine Frage noch. Bei Jesus fällt auf, wenn er sich den Kranken annimmt, er legt ihnen die Hände auf und so sollen wir es auch in der Krankensalbung bzw. der Priester tun. Und dann haben wir noch diesen Ritus der Salbung, den ja Jesus nicht gemacht hat. Kommt das daher, dass Christus eben schon der Gesalbte selbst ist? Also dieser.
Ja, er trägt aber den Jüngern auf. Sie mhm. sollen die Kranken mit Öl salben. Mhm. Das trägt er ihnen auf. Er hat natürlich eine ganz andere Vollmacht. Mhm. Also sie nehmen mit dem heiligen Öl, mit dem Chrisam sozusagen, also mit dem Chrisam ist es ja keins in dem Fall, das ist ja das Krankenöl, aber da wird ja sozusagen diese Messianität aufgegriffen.
Mhm. Christus als der Gesalbte selber auch.
Ja.
Gut, dann betrachten wir noch den letzten Punkt zur Krankensalbung, die Wegzehrung, das letzte Sakrament des Christen. Die Kirche bietet den Sterbenden neben der Krankensalbung die Eucharistie als Wegzehrung an. In diesem Moment des Hinübergangs zum Vater hat die Kommunion mit dem Leib und Blut Christi eine besondere Bedeutung und Wichtigkeit. Sie ist Same des ewigen Lebens und Kraft zur Auferstehung, denn der Herr sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, wie es im Johannesevangelium heißt. Als Sakrament des Todes und der Auferstehung Christi ist die Eucharistie nun das Sakrament des Hinübergangs vom Tod zum Leben, aus dieser Welt zum Vater.
Ja, das ist großartig hier gesagt, was die Krankensalbung, was die Wegzehrung anlangt. Eucharistie ist Wegzehrung, aber Eucharistie ist natürlich Wegzehrung ein Leben lang. Also vom Tag der ersten Heiligen Kommunion an sollte die Eucharistie Wegzehrung sein und ist hier natürlich Wegzehrung auf den allerletzten Weg. Man kann nur hoffen, dass der Kranke dann dieses Sakrament auch noch empfangen kann. Vielfach wird er das ja nicht mehr empfangen können. Gerade wenn er, also wenn arg krank ist einer, da wird es also manchmal sehr schwierig mit der Wegzehrung. Aber man, das ist also sehr unterschiedlich, mhm. was der Einzelne auch für Krankheit hat. Und man kann da wirklich dann eben mit einem kleinen Partikel das vielleicht dann auch noch machen. Also das wird unterschiedlich sein.
Könnte man auch, wenn jetzt jemand noch gut schlucken kann, aber mit, sagen wir jetzt, fester Nahrung Probleme hat, dass man sagt, man gibt ihn anstatt ein Stück Hostie, ein Stück Leib des Herrn, ein Schluck vom Blut des Herrn, also Wein. Ginge das auch?
Ja, das ginge natürlich auch. Das wäre dann, wenn der Priester vielleicht die Eucharistie noch feiert, zusammen mit den Angehörigen am Sterbebett des Sterbenden oder so. Mhm.
Dass man da vielleicht noch benetzt.
Aber das wird ja eher selten der Fall sein.
Ja, gut. Wie die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie die Sakramente der christlichen Initiation eine Einheit bilden, kann man sagen, dass die Buße, die heilige Salbung und die Eucharistie als Wegzehrung am Ende des christlichen Lebens die Sakramente, die auf die Heimat vorbereiten oder die Sakramente, welche die Pilgerschaft vollenden, bilden.
Diese drei Sakramente, Taufe, diese drei Sakramente, jetzt Buße, Eucharistie und Krankensalbung, werden hier in einem ganz engen Zusammenhang gesehen, eben als Sakramente, die uns vorbereiten auf unseren letzten Weg, die uns vorbereiten auf die Ewigkeit im Himmel.
Sie haben eingeschaltet beim Katechismus hier bei Radio Horeb. Gemeinsam mit Dekan Ludwig Gschwind aus Würzburg-Mindelzell haben wir heute die Feier der Krankensalbung betrachtet. Herr Dekan Gschwind, wir haben bereits drei Hörer in der Leitung. Den Beginn macht Frau Dr. Rischavi. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag für den Katechismus. Und ich möchte Ihnen schnell eine Erinnerung sagen, die mich das ganze Leben begleitet. Im Osten, ich war noch im Medizinstudium und da bin ich öfters nach Böhmisch-Budweis gekommen und war befreundet mit einer Familie, wo eine 80-jährige Mutter von 13 Kindern war. Und die sagte mir einmal, 7-mal habe ich die Krankensalbung bekommen und dann ging es mir wieder gut. Der Herr richte dich wieder auf, gell, heißt es beim Spenden dieses Sakramentes der Krankensalbung. Und dann sagte sie, weißt du, wenn ich mal wirklich in den Himmel möchte zum Herrn Gott, ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr das Krankensalbungssakrament empfangen, sonst werde ich wieder gesund.
Aha. Ja.
Das war eine so frohe, glückliche Mutter. Und die hat gesagt, also sie war mehr als 80, sagt sie, das 13. Kind, wie ich es erwartet habe. Ich bin im Hof hin und her gegangen und habe dem Herrn Gott gedankt, ich krieg noch ein Kind. Mhm. Und dieses 13. Kind versorgte sie dann bis zum Tod. Alle anderen waren verstreut, auch ein Priester war dabei, ziemlich weit. Die haben die Mutter besucht. Aber dieses 13. Kind hat sie begleitet bis zum Tod.
Schön. Gut, danke Frau Dr. Ischewi für dieses Zeugnis auch. Alles Gute. Als nächstes begrüßen wir Frau Plässle. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Maria Plässle aus München. Ich bedanke mich auch für den schönen Vortrag. Da bin ich nämlich gerade drauf gestoßen. Und ich hätte eine Frage. Erstens. Wer kann die Krankensalbung also spenden? Muss das ein Priester wirklich sein oder auch ein Seelsorger, wie zum Beispiel in den Krankenhäusern? Zweitens, wenn niemand weiß, ob derjenige überhaupt, beziehungsweise, also sie war katholisch, weiß aber niemand, dass die Person jetzt aus der Kirche ausgetreten ist und sie erhält die Krankensalbung. Wie verhält es sich damit? Vielen Dank. Ich höre am Radio weiter. Mhm,
danke, Frau Plässle.
Bitte.
Hatte kein Geschwind, vielleicht die erste Frage zuerst, wer spendet?
Also der Priester ist derjenige, der spendet. Der hat diese Vollmacht und kein anderer hat diese Vollmacht. Also das ist im Priester sein wesentlicher Auftrag, dass er das Sakrament der Krankensalbung spendet. Und man muss auch einen Priester rufen, wenn dieses Sakrament gespendet werden soll.
Also wenn jetzt ein Diakon Krankenhausseelsorger ist, auch er darf es nicht spenden, sondern wirklich nur
der Priester. Das muss ein Priester sein. Das kann kein Diakon, das kann kein Pastoralreferent, das kann kein Gemeindereferent, das kann keine Krankenschwester. Also alle, die da guten Willens wären. Ich meine, das wäre ja praktisch, wenn die Krankenschwestern das gleich machen könnten. Mhm. Ja? Mhm. Oder der Arzt. Ja, die können das alle nicht. Mhm. Also das ist eine Aufgabe des Priesters. Und das ist auch seine besondere Weihevollmacht, die er auch hat.
Gut.
Und dann das Zweite. Also wenn jetzt da jemand wäre und man weiß nicht, ob der jetzt aus der Kirche ausgetreten ist oder, ich meine, da wird man wahrscheinlich nicht lang nachschauen, da ist jemand schwer krank und man geht davon aus, der ist jetzt katholisch und dann wird man ihm die Krankensalbung spenden, wenn er jetzt also da nicht mehr so ganz da ist. Und es könnte auch sein, dass die Angehörigen darum bitten und vielleicht gar nicht wissen, dass der aus der Kirche ausgetreten ist. Es gibt ja manchmal den Fall, dass einer das seinen Angehörigen auch verschweigt. Mhm. Der hat es zwar vor dem Standesamt, hat der erklärt, dass er aus der Kirche austritt, aber hat es keinem in der Familie weiter gesagt. Und er erhält dieses Sakrament. Also das ist natürlich, wie soll ich sagen, das kommt jetzt ja auch darauf an, was ihn bewegt hat, aus der Kirche auszutreten. Ist er einer, der abständig ist? Ist es einer, der wirklich sozusagen gegen Gott und die Kirche sich hier aufgelehnt hat mit seinem Austritt? Oder ist es einfach so eine Stimmungssache gewesen?
Mhm. Da muss man einfach auch sagen, der Herr sieht das Herz und wir können ja nicht, wenn wir es nicht wissen, für den entscheiden.
Das kann man nicht sagen. Also, und umsonst wird es auch nicht sein.
Genau, also keine falsche Scheu, wenn man es jetzt einfach nicht weiß, dann kann man sicher sagen, man richtet keinen Schaden damit
an. Nein, also ganz und gar nicht.
Gut, dann begrüßen wir als nächsten Hörer Herrn Netter. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist, hat's denn auch schon, also weiß man etwas von körperlichen Heilungen, die durch das Sakrament gekommen sind? Und die zweite Frage, wird das auch psychisch kranken Menschen gespendet? Ich höre es mir am Radio dann die Antworten an. Dankeschön.
Danke, Herr Netter, alles Gute. Ja, Herr.
Ja, also Krankenheilungen, die hat es ja schon gegeben. Das kann man schon sagen, dass durch das Sakrament der Krankensalbung tatsächlich also Heilungen erfolgt sind. Mhm. Und wirklich, das kann man sagen. Und die zweite Frage war, ob man psychisch Kranken dieses Sakrament spenden kann. Das kommt jetzt auf die einzelne Krankheit natürlich auch an. Das muss jetzt der Priester dann sehen, ob er in diesem Fall dieses Sakrament spenden soll. Ich könnte mir also vorstellen, dass wenn jemand also wirklich sehr schwer unter Depressionen leidet bis hin zu Selbstmordgefahr, dass man da durchaus auch mal dieses Sakrament spenden kann. Mhm. Also ich habe vor vielen Jahren mal jemand auch dieses Sakrament gespendet, also der unter ganz schlimmen Angstzuständen gelitten hat. Und es ist dann auch besser geworden.
Mhm. Schön. Dann haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Lang. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zuerst, Herr Dekan, ein ewiges Vergelt's Gott für Ihre wunderbaren Vorträge. Ich lasse keinen aus. Aber heute, wo es um die, wie hat man früher gesagt, die letzte Ölung geht,
ja,
wo ich also ganz fest überzeugt bin und von Kindheit an gelernt habe, wie wichtig das ist, möchte ich ein Zeugnis ablegen. Und zwar, ich war sehr viel auf Pilgerfahrten und mein Bruder hat mich immer deswegen recht spöttisch verlacht. Er hat gesagt, das ist doch nicht notwendig, Mutter Gottes ist ja auch zu Hause. Aber ich habe halt fest gebetet für ihn und habe mir gedacht, es wird schon noch anders werden. Und tatsächlich, er ist Diabetiker geworden und hat als Bauer dann nicht mehr so arbeiten können. Und seltsamerweise, es war vor 10 Jahren, sagt er zu mir, würdest du mit mir nach Lourdes fahren? Ich war noch nie in Lourdes, war voller Freude und habe sofort zugesagt und wir haben das gemacht. In Lourdes hat er sich gleich gemeldet für diese, wie Sie schon einmal erwähnt haben, die Kranken,
den Krankengottesdienst, ja.
Und dann hat also per Lautsprecher, habe ich dann mitbekommen, die war nicht sehr weit weg, dass jetzt die Krankensalbung erfolgt. Und auch die Führer, die Träger, die bekommen auch die Krankensalbung. Und dann sehe ich von Ferne, wie mein Bruder herzzerreißend weint. Ich habe ihn noch nie weinen sehen in meinem Leben. Herzzerreißend. Und nach der Krankensalbung, als die Kranken wieder zurück waren, kommt er auf mich zu, breitet die Arme aus und sagt, ich bin rein, ich habe die Krankensalbung, es kann nichts mehr passieren, es kann nicht gleich sterben. Und er war so euphorisch. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, etwas bewegt sich. Und stellen Sie mir vor, 3 Monate später, auf den Tag genau, ist er nachts um 1 gestorben. Niemand hat, er war nie, also es hat ihm nichts gefehlt, er ist abends ins Bett gegangen, normal, hat seine Bücher mitgenommen und hat einfach dann aufgehört zum Schnaufen. Das heißt, er wäre ohne alles gestorben.
Mhm. Ja, das ist eine Gnadenstunde.
Und war bestimmt vorher 30 Jahre nicht beim Beichter.
Ja, das war eine Gnadenstunde.
Ja, und das wollte ich sagen.
Ja.
Und es ist wirklich die Krankensalbung über alles. Und ich mache selber viele Besuchsdienste und Krankenbesuchsdienste. Und ich sage immer, bitteschön, Krankensalbung. Jetzt, solange ihr noch wirklich mit mir unterhalten könnt. Ich sage es auch unserem Pfarrer, wenn jemand krank ist, weil es so wichtig ist. Mhm. Und wenn Sie das so schön erzählen, dann kriege ich vor lauter Freude die Herzklopfer.
Ja.
Weil es so wichtig ist.
Vergelt's Gott, Frau Lang, für dieses Zeugnis. Wiederhören. Ja, Herr de Krankschwind, man sieht es, die Krankensalbung, die geht eigentlich jeden an und betrifft auch jeden. Und wir sehen gerade auch aus diesem Zeugnis, wie wichtig es ist, dass auch die Laien darauf hinweisen und die Leute aufmerksam machen, empfangt durch die Krankensalbung. Und dass wir da sozusagen jetzt unter Anführungszeichen Vorarbeiter auch der Priester sind.
Ja.
Herr Dekan, geschwind herzlichen Dank für diese Sendung. Wir sind bereits am Ende. Dürfen wir Sie am Schluss noch um Ihren Segen bitten und vielleicht auch ein kurzes Gebet, gerade auch für die kranken Menschen, die uns heute gerade zuhören?
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, voller Vertrauen kommen wir zu dir. Gib den Kranken Kraft, ihr Leiden zu tragen. Stärke sie. Stärke auch die, die sich der Kranken annehmen, und hilf uns allen, unser tägliches Kreuz anzunehmen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen. Vergelt's Gott, Herr Dekan Gschwind, und bis zum nächsten Mal.
Ja, behüt Sie Gott.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Das wünscht Ihnen Doris Frey.